Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Kulturhistoriker Thomas Machow, der das internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien leitet. Guten Tag, Herr Machow.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Sie sind ja heute Morgen aus Wien hier angereist. Wie war die Reise?
Ja, sehr früh. Also wir sind 7.45 Uhr abgeflogen, aber es ging ganz pünktlich und war eine kleine Maschine, auch nicht voll besetzt.
Also angenehm so, Sie hatten keine Ängste oder so?
Nee.
In Sachen Ansteckung? Nein.
Nee, wir haben uns vorher auch testen lassen und ich hoffe ja immer, dass die anderen das auch tun und dass man von daher eher auf der sicheren Seite ist. Sonst wäre ich ja auch nicht bei Ihnen.
Ja, wir freuen uns natürlich, dass Sie da sind. Wie ist es denn im Forschungszentrum Kulturwissenschaften, also in Wien? Wie arbeiten Sie da? Sind Sie absolut virtuell unterwegs oder eher hybrid?
Eher virtuell im Moment, wobei alle Fellows da sind und wir auch große Sorge hatten, dass alle ihren Arbeitsplatz haben, dass wir aber gleichzeitig sehr strenge Hygieneanforderungen erfüllen können. Es ist kompliziert, mit doch annähernd 20 Fellows international zusammengesetzt, da irgendwie eine Situation und Atmosphäre zu schaffen, die nicht nur anstrengend und belastend ist.
Ja, weil man so funktionieren muss und weil das Kommunizieren zu kurz kommt?
Da kommt das Kommunizieren zu kurz und es gibt immer die, überall stehen Hygienespender herum, man muss sich in Listen eintragen, ja. Man muss die Maske tragen, wenn man das Büro verlässt und so weiter. Also es ist schon anspruchsvoll.
Gut, es ist anspruchsvoll in vielen, vielen Bereichen natürlich. In diesen Tagen, diese Pandemie wird uns in dieser Stunde natürlich auch wieder beschäftigen, unter anderem, weil der Gesundheitsminister, weil Jens Spahn ja positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das ist gleich unser erstes Thema. Schön, dass Sie dabei sind und dass Sie uns zuhören. Mein Gast in dieser Mittagsstunde ist Thomas Machow, Kulturhistoriker aus Wien. Der Gesundheitsminister Jens Spahn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Kanzlerin, viele andere Politiker haben gute Besserung gewünscht. Frank Capellan mit den Reaktionen.
Die Kanzlerin wünscht gute Besserung, auch Vizekanzler Olaf Scholz, auch Armin Laschet, der mit ihm ins Rennen um den CDU-Vorsitz gestartet ist. Ich weiß selbst, wie unangenehm eine Infektion ist, schreibt Konkurrent Friedrich Merz. Er wünscht einen milden Verlauf und Tilman Kuban von der Jungen Union schreibt, gerade weil jetzt all die Verschwörungstheoretiker mit ihrer Schadenfreude unterwegs sind, gute Besserung. Tatsächlich gibt es im Netz auch Spott und Häme, weil es nun ausgerechnet ihn getroffen hat, den Manager der Corona-Krise, der Bevölkerung Vorbild sein will und auch klare Ansagen macht.
Ich kann nicht verstehen, dass es in dieser Stadt Restaurants gibt, in die ich reingehe, der Einzige mit Maske bin, und wo du dann noch angeguckt wirst, als wärst du irgendwie vom anderen Mond, wenn du eine Maske trägst und dir dann noch gesagt, wir brauchen sie hier nicht tragen. Sag ich, doch, brauche ich nicht nur, muss ich sogar.
So hat das Jens Spahn also gesagt, Herr Machow. Also Häme im Netz ist, glaube ich, wirklich überhaupt nicht gerechtfertigt.
Nee, die ist nicht legitim und absurd, aber leider eben ein Element unserer aktuellen Diskurse.
Ja, dieses Element muss man, glaube ich, besonders betrachten. Wenn wir Karl Lauterbach hören von der SPD, der hat dazu gesagt, was jetzt sozusagen Sache ist.
Wir müssen die Kontakte so stark beschränken, wie geht. Es ist aber klar, dass für uns Politiker das nur in bestimmten Eingrenzungen, Einschränkungen möglich ist. Wir müssen natürlich unserer Aufgabe nachgehen. Wir können nicht sozusagen jetzt also aus dem Homeoffice heraus die Bundespolitik beschreiben. Somit, was Spahn passiert, es hätte auch jedem anderen passieren können.
Absolut richtig, oder?
Absolut richtig. Und man muss vielleicht nur noch ergänzen, dass es nicht nur die Politiker, sondern eben eine ganze Reihe von Berufsgruppen in besonderer Weise trifft. Ich denke an Lehrer und Lehrerinnen, ich denke an Ärzte, Ärztinnen, Pflegehelfer und Helferinnen. Es gibt natürlich Berufe, in denen man in besonderer Weise dem Risiko ausgesetzt ist und unabhängig davon, dass man weiß, dass das eben auch eine enorme Gefährdung sein kann.
Jetzt sind in Deutschland fast 11.300 Neuinfektionen gezählt worden. Das ist also wirklich ein Rekordwert, fünfstellig. Und im Kabinett wäre Hubertus Heil Spahns Vertreter ja, aber Herr Heil ist auch in Quarantäne, weil die Corona-App ihn sozusagen gewarnt hatte. Herr Heil wurde dann zweimal negativ getestet. Aber es ist natürlich schon die Frage, wenn jetzt andere auch positiv getestet werden, wie kann das Regieren gut weitergehen?
Ja, dann muss es eben eine Zeit lang über die Quarantäne und über das Homeoffice laufen. Und wir haben ja auch viele Beispiele, die natürlich auch manchmal bedrückend sind, wenn man sieht, dass komplexeste Themen etwa in der EU dann in 16-stündigen Verhandlungsmarathons, aber eben virtuell bearbeitet und diskutiert werden. Das ist unter anderem deshalb so anstrengend, weil man nicht die Gelegenheit hat, mal mit einem Kollegen sozusagen den berühmten Gangspaziergang zu unternehmen, nur wenn man dann vielleicht doch mal ein bisschen näher an die Personen herankommt und vielleicht doch mal Einstimmigkeit erreichen kann oder verhandeln kann, Diplomatie pflegen kann.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht zu unterschätzen, was da verloren geht. Genau. Man merkt es ja auch hier zum Beispiel im Funkhaus Deutschlandfunk Kultur, wenn einfach wenige Menschen nur anwesend sind und man den Gang entlang geht und gar keinen trifft. Das macht was mit einem. Also die Stimmung ist nicht unbedingt so richtig gut.
Nee, die Stimmung ist nicht gut und es ist erheblich schwierig. Und ich erlebe das natürlich auch in Wien, wenn Menschen aus der halben Welt zu uns kommen und dann gleichzeitig genau das, was sie eigentlich suchen, nämlich den Austausch, die Begegnung und so weiter, nur unter großen Einschränkungen überhaupt erleben dürfen.
Aber wir müssen durchhalten.
Ja, das müssen wir wohl.
Das müssen wir. Es ist wirklich schrecklich und es ist verwunderlich, was am 3. Oktober passiert ist auf der Museumsinsel. Da hat ein Täter oder waren es mehrere Täter, wir wissen es nicht, Kunstwerke beschädigt, 70 Kunstwerke, eine Flüssigkeit draufgespritzt, ohne dass das bemerkt wurde. Und die Leiterin des Ägyptischen Museums, Friederike Seifried, hat dazu gesagt:
Also ich glaube, für uns Direktoren ist das eine sehr, sehr schmerzliche Erfahrung, mit der wir nicht gerechnet haben. Es hat die Kriminalpolizei schon gesagt, dass es solche Dinge natürlich weltweit immer wieder gibt. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass der Vandalismus, mit dem wir hier außen konfrontiert waren, dass der uns auch in den Innenräumen erreicht.
Ja, kann man verstehen, oder, dass sie so spricht, Herr Macho. Sie sind Kulturhistoriker aus Wien. In Wien gibt es unglaublich viele tolle Museen. Da wird diese Nachricht auch mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommen worden
mit
sein.
Mit Aufmerksamkeit und Sorge natürlich. Denn vor Vandalismus zu schützen, ist in Museen ziemlich schwierig. Also wenn man nicht alles hinter Glas stellen will, doppelt und dreifach, dann ist das ein echtes Problem.
Ja, und hinter Glas wirken gewisse Kunstwerke ja gar nicht. Es ist ja was anderes, ob man dahin treten darf, ganz in die Nähe, oder ob man davon entfernt bleiben muss.
Ganz genau. Also ja. Ich habe das Gefühl, das wird ein Problem sein, das uns noch häufiger beschäftigen wird. Und vielleicht wird man irgendwann dazu übergehen, dass man dem Publikum nur noch Kopien zeigt damit.
Och,
und
ja,
das wäre natürlich auch schrecklich.
Das wäre auch schrecklich. Die Kopie kann nie diese Aura haben, die ein Original hat, denke
genau.
ich. Ja. Das hat der Deutschlandfunk recherchiert und die Wochenzeitung Die Zeit hat es recherchiert. Und Die Zeit schreibt, dieser Anschlag sei schon vom Umfang her einer der größten ikonoklastischen Anschläge im Deutschland der Nachkriegszeit. Ikonoklastisch heißt also im Grunde Bilderstürmer. Ja.
Genau.
Ist das so? Also müssen wir davon ausgehen, dass es ein bilderstürmerischer Anschlag war, ist?
Wenn es ein bilderstürmerischer Anschlag war, dann ist es natürlich sehr wichtig, irgendwann auch die Motive genauer zu kennen. Vandalismus ist eher undifferenziert. Da geht es ums Zerstören, ums Blamieren, um Krakelerei, aber nicht darum, sozusagen eine Botschaft damit zu verknüpfen. Und das wäre der Unterschied. Also wenn es tatsächlich sozusagen auch eine ideologische Motivation gibt dafür, dann haben wir noch sehr viel mehr Grund, uns intensiv damit auseinanderzusetzen.
Wir wissen im Moment tatsächlich nicht, was die Motive waren. Christine Haag, stellvertretende Direktorin der Museen zu Berlin, sagt:
Es ist kein Muster zu erkennen, weil das ist so die erste Frage, was auch das LKA gesagt hat, gibt es ein Thema zum Beispiel? Aber nein, es ist tatsächlich nicht erkennbar. Und das ist auch für uns das Beunruhigende, weil man dann das Gefühl hat, man weiß nicht, wie man gegenübersteht. Was ist der Angriff? Wie ist er zu hinterlegen?
Also man tappt im Dunkeln. Ich verstehe Frau Haag so, dass sie lieber hätte, dass sie wüsste, aha, hier werden diese bestimmten Kunstwerke angegriffen. Daher lässt sich darauf schließen, dass es jemand war, der so und so gedacht hat.
Genau, das wäre natürlich einfacher, weil dann könnte man auch bestimmte Kunstwerke wieder besser schützen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Angriff auf jene museale Kultur, in der eben auch eine Vielfalt von Kulturen präsent, aus verschiedensten Epochen und Kontexten präsentiert wird. Und ja, das kann schon beunruhigen in dem Augenblick, in dem diese Vorstellung, es könnte auch eine ganz bestimmte Intention dahinter stecken, eine Rolle spielt.
Also es waren bestimmt keine einfachen Trickdiebe, das hat vom Deutschlandfunk mein Kollege Stefan Kolderhoff gesagt.
Es sind nicht mehr die eleganten Trickdiebe, die wie früher nachts nach Öffnungszeiten irgendwie mit dem Nachschlüssel reinkamen, die Alarmanlage abgeklemmt haben und dann weg mit dem Renoir oder so. Es ist zum einen brutaler geworden, das haben wir gesehen beim grünen Gewölbe, das haben wir gesehen bei der Goldmünze. Es gibt inzwischen offenbar auch, wir vermuten es jedenfalls sehr stark, ideologische Gründe, Museen anzugreifen.
Also er sagt, wir vermuten die ideologischen Gründe. Vermuten Sie die auch?
Ich habe da zumindest gelegentlich auch einen Verdacht.
Ja, wohin geht er?
Ja, das lässt sich so eindeutig nicht sagen. Also einerseits gibt es natürlich alle möglichen Verschwörungstheorien, die dann plötzlich auch Museen in ihr Zentrum stellen. Es gab natürlich die Angriffe auf Kunstwerke auch in anderen kulturellen Kontexten. Ich denke an die spektakuläre Sprengung der Buddha-Statuen durch die Taliban. Und es ist so, dass die Diskussion, die politische und ideologische Diskussion um die Museen auch im Zusammenhang mit Restitutionsfragen halt auch das Publikum immer stärker zu beschäftigen beginnt. Es ist nicht mehr neutral, was man da sieht, sondern es ist mit Geschichte verknüpft. Dass das wahrgenommen wird, ist natürlich einerseits sehr gut, auf der anderen Seite kann es aber auch in Dimensionen des Gefährlichen hineinreichen.
Es war ja hier immer wieder darauf hingewiesen worden, dass eben dieser rechtsradikale Verschwörungsideologe Herr Hildmann, Attila Hildmann, auf seinem öffentlichen Telegram-Kanal im August und im September geschrieben hatte, dass sich im Pergamon-Museum der Thron des Satans befinden würde. Und hier würden sie nachts ihre Menschenopfer machen und Kinder schänden, so hat er es wohl geschrieben. Aber ob Herr Hildmann wirklich was mit der Sache zu tun hat, ist völlig offen.
Das ist ja auch nicht der Stil von Verschwörungstheoretikern, dass die dann sozusagen direkt das umsetzen in Aktionen, sondern es entsteht plötzlich eine Atmosphäre. Es gibt Menschen, die diesen Unsinn, muss man schon sagen, dann wirklich glauben und vielleicht darauf reagieren, vielleicht aber eben auch nicht.
Also wir müssen gucken, was die Recherchen auch des LKA jetzt ergeben werden.
Ganz genau.
Thomas Macho an meiner Seite, Kulturhistoriker, der Leiter des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien. Lassen Sie uns über den Papst reden, Herr Macho. Ich weiß nicht, beziehungsweise ich weiß es schon, Sie waren katholisch, sind aber aus der Kirche ausgetreten.
Ganz genau, ja.
So ist es. Also ich bin evangelisch durchaus noch dabei, aber weiß gar nicht, ob ich so katholisch sein könnte, weil tatsächlich die Position zur Homosexualität mich auch immer ein bisschen skeptisch sein lässt, dem Papst gegenüber. Gestern ist in Rom ein Dokumentarfilm vorgestellt worden, in dem Papst Franziskus eingetragene zivile Partnerschaften für homosexuelle Paare aber befürwortet. Die Ehe zwar nicht, aber diese eingetragenen Partnerschaften. Der Papst sagt, homosexuelle Paare brauchen Rechtssicherheit. Ist das jetzt ein progressives Signal oder nicht?
Ich glaube, das ist ein progressives Signal und der Papst hat es ja nicht ganz leicht. Der muss ja dauernd auch ein Stück weit lavieren zwischen dem, was sozusagen seine Idee, seine Grundidee, auch die Idee für sein Pontifikat zu sein scheint, nämlich tatsächlich an bestimmte elementare, vor allem auch humanitäre Inhalte des Christentums so zu erinnern, dass wieder eine Bindung auch an diese Kirche und Institutionen entstehen kann. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch den ganzen konservativen Klüngel, hätte ich fast gesagt, der im Vatikan sich umetabliert hat, den nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Und manchmal macht er das, finde ich, recht geschickt. Und insofern ist das sicher ein Versuch, eben auch in eine andere Richtung zu gehen, als die offizielle Kirchenlehre will, ohne deshalb gleich alles zu ändern.
Also noch progressiver wäre natürlich, wenn er auch die Ehe für die homosexuellen Paare ins Auge fassen könnte.
Ja. Selbstverständlich. Aber das sind riskante Manöver. Man kann sich ja relativ leicht vorstellen, wie aufgeregt dann schon solche kleinen Äußerungen kommentiert werden.
Früher hat der Papst gesagt, dass es keine Verwechslung geben dürfe zwischen der von Gott gewollten Familie und irgendeiner anderen Art von Verbindung. Das ist natürlich ja, also schwer zu ertragen.
Aber man geht davon aus, dass der Papst die Evangelien kennt und das Neue Testament insbesondere und natürlich auch weiß, wie familienkritisch der Religionsstifter selbst immer wieder argumentiert hat.
Ja,
wo? Die berühmte Passage, mit dem ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, die wird immer nur bis zu dieser Stelle zitiert. Dann geht es nämlich weiter. Ich bin gekommen, den Sohn zu empören gegen den Vater, die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Da werden die ganzen Verwandtschaftsgrade dann durchdekliniert und sozusagen mit einer Absage verbunden.
Aber oder im Sinne der Freiheit.
Im Sinne der Freiheit, aber im Sinne auch sozusagen einer Kritik an Gesellschaften, die denken, sie könnten sich auch politisch auf Abstammungsregeln gründen. Es ist schon auch ein politisches Motiv dahinter.
Mhm. Sie meinen, das hat Jesus politisch gemeint damals?
Ich hoffe es.
In dem Dokumentarfilm, der heißt Francesco, von einem russischen Regisseur, Jewgeni Afinejewski, erzählt ein homosexueller Mann von seiner Partnerschaft, von seinen drei Kindern, also von seiner Familie, und von seiner Angst, dass er in der Pfarrei in Rom nicht akzeptiert werden könnte oder werden würde. Und dieser Mann ist ein Sprecher von Cammini di Speranza, also das ist eine christliche LGBT-Bewegung. Ich meine, ja, da ist es einfach sehr deutlich, ich habe den Film leider nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr deutlich wird, dass es eben auch ganz wichtig ist, natürlich verschiedene Arten von Familie zu respektieren.
Nein, vollkommen richtig. Ja. Vollkommen richtig. Einer meiner liebsten Studenten aus der ersten Zeit in Berlin war ein auch sehr klar auftretender schwuler Mann, der gleichzeitig sehr fromm war und hat das eigentlich wunderbar auch in seinen Lebensvollzug und in seine Riten und Praktiken integriert. Das habe ich immer sehr geschätzt und respektiert.
Der Ethikrat hat heute begonnen, nochmal über das Thema Sterbehilfe zu diskutieren. Ein Thema hier in dieser Mittagssendung, weil wir die Themen des Tages betrachten. Thomas Machow, der Kulturhistoriker, mein Gast. Der Ethikrat muss reagieren, weil das Bundesverfassungsgericht im Frühjahr eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen hat. Das hat nämlich gesagt, das bisherige Verbot organisierter Sterbehilfe den Einzelnen im Recht auf sein selbstbestimmtes Sterben verletze. Jeder muss, haben die Richter gesagt, die Freiheit haben, sich das Leben zu nehmen und dabei auf die freiwillige Hilfe Dritter auch zurückgreifen können. Und zwar wirklich jeder, sagen die Richter, nicht nur unheilbar kranke Menschen. Ja, Herr Machow, das ist ein heikles Feld und natürlich hat der Ethikrat da viel zu tun, wenn er jetzt darüber diskutiert. Denn die Frage ist ja, wird man, wenn man so eine Entscheidung trifft, wirklich innerlich ganz frei sein, ganz unabhängig sein, das zu entscheiden, sterben zu wollen? Oder ist da die Gefahr, dass man nicht ganz frei ist?
Die Gefahr gibt es natürlich. Man muss auf der anderen Seite aber auch daran erinnern, dass in fast allen europäischen Ländern die sogenannte passive Sterbehilfe tatsächlich erlaubt ist. Wir haben damit eher Probleme gehabt, auch die über Vereine wie Dignitas oder Exit oder andere betrieben wird. Verboten ist wiederum fast überall die aktive Sterbehilfe. Und dann gibt es eine Grauzone, und ich nehme an, dass das auch ein Thema ist für den Ethikrat, die Grauzone, die dort entsteht, wo Menschen so sehr beeinträchtigt sind, etwa durch Schmerzen oder auch durch Schädigungen verschiedener Art, dass Ärzte, die sie palliativmedizinisch betreuen, eben nicht ganz sicher sein können, was nun wirklich Wille des Menschen ist, den sie da behandeln. Mhm. Und da entsteht eine Grauzone zwischen der passiven und der aktiven Sterbehilfe, die schwierig zu handeln ist.
Und die Ärzte finden es auch schwierig und sind sich auch nicht einig, ob passive Sterbebegleitung zu den Aufgaben eines Arztes überhaupt gehört oder dem Berufsethos widerspricht. Wir hören mal Alena Buchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, dazu.
Das ist im Moment wirklich ein offenes Thema. Wir wissen aus Befragungen von Ärzten, dass die Ärzteschaft da gespalten ist. Es gibt die einen, die sagen, das ist inzwischen auch oder kann Teil unserer Begleitung am Lebensende sein und kann sehr ärztliches Handeln sein. Andere sagen, das widerspricht dem ärztlichen Ethos. Das ist eine der Diskussionen, die wir auch führen werden und führen müssen, und zwar nicht nur im Ethikrat, sondern auch in der Gesellschaft, in der Bevölkerung und natürlich in der Ärzteschaft.
Aber ich denke, eine Einheitlichkeit wird sich wohl kaum herstellen lassen.
Die wird sich nicht ganz herstellen, weil Ärzte natürlich auch verschiedenen Religionen oder auch Glaubensvorstellungen anhängen und davon geprägt sind. Wie gesagt, das lässt sich noch leichter diskutieren, sofern es um den Unterschied zwischen passiver und aktiver Sterbehilfe geht, der sich zum Beispiel dann daran manifestiert, dass ein Arzt entscheiden muss, ob er einem Sterbenden, da geht es ja dann nicht um eine große Art von Beihilfe, sondern da geht es um die Dosierung von Morphium oder Mitteln, die einen sanft gerade einen weniger schmerzhaften Tod ermöglichen und halt das Risiko bergen, dass vielleicht 3 Tage dieses Lebens verloren gehen könnten. Das ist ein ganz spezieller Bereich, der da eben mit angesprochen wird.
Ja, aber das Verfassungsgericht hat ja jetzt schon dem Gesetzgeber zur Aufgabe gemacht, also wirklich ein neues Gesetz zu formulieren, das darüber bestimmt, wie diese Hilfe auch gegen Geld beim selbstbestimmten Sterben aussehen kann.
Ja, genau. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich sehr froh war über dieses Urteil. Denn ich habe auch eine Vielzahl von Studien gelesen und Fallgeschichten gesammelt und studiert, aus denen hervorgegangen ist, dass Menschen, die wirklich nach reifliche Überlegung und nicht sozusagen als spontaner Entschluss aus einer aktuellen Verstimmung oder Stimmungseintrübung heraus entschieden haben, ihr Leben zum Beispiel auch gemeinsam zu beenden. Es gibt auch Alterssuizide, den Paare vollziehen, nachdem sie ein ganzes Leben miteinander verbracht haben. Es gibt den berühmten Brief von André Gorz an seine Frau, wo er sagt, ein Leben ohne dich ist genau das, was ich mir nie vorstellen will und nie habe. Man muss dazu sagen, dass seine Frau wirklich an einem ganz schmerzhaften, fast nicht therapierbaren Krankheit gelitten hat. Von daher auch diese Möglichkeit nicht aus dem Auge zu verlieren, scheint mir auch sehr wichtig.
Aber die darüber nachdenken, auch im Ethikrat, sagen eben, was Sie eben auch eben angesprochen haben, ganz wichtig ist es zu sehen, dass dieser Wunsch kontinuierlich vorhanden ist und dass es nicht aus einer Verstimmung, aus einer Depression heraus dieser Wunsch entsteht, genau, die vielleicht heilbar wäre.
Ganz genau. Ganz
also da muss man sehr, sehr genau hingucken und natürlich auch präventiv dann tätig werden.
Ja, soweit das eben möglich ist.
Und soweit es der Patient möchte.
Und soweit es der Patient möchte. Und wir haben bestimmte Möglichkeiten, die auch niemand missen will. Wir haben die Patientenverfügung, wir haben Möglichkeiten, auch Stellung zu nehmen zu dem, wie man sterben will. Und dass das eher sozusagen nochmal bestätigt wird, vielleicht nicht ganz so weit wie das Schweizer Bundesgericht, das den freiwilligen Tod, den Suizid ja zum Menschenrecht regelrecht erklärt hat, aber immerhin doch ein Schritt, glaube ich, in die richtige Richtung, der jetzt natürlich in der Umsetzung einige Schwierigkeiten und Verfahrensprobleme aufwirft, die sich aber sicher lösen lassen.
Aber in der Schweiz in der Tat ist es ja so geregelt, dass es da nur einen Satz im Strafgesetzbuch gibt, der tatsächlich etwas regelt, und zwar nur wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden beim Suizid unterstützt, der wird bestraft.
Genau.
Ja, und sonst
genau.
Nicht.
Ganz genau.
Ja, ist interessant, dass es in der Schweiz so ganz anders geht. Es sind 2019, habe ich nochmal nachgeguckt, 85 Menschen in die Schweiz gefahren aus Deutschland, um sich dort beim Sterben begleiten zu lassen.
Genau. Es gibt in England inzwischen, habe ich mehr sagen und erzählen lassen, eben auch eine Metapher für Suizid, die lautet Going to Switzerland.
Der Kulturhistoriker Thomas Macho, mein Gast in dieser Stunde, und jetzt auch hier mit am Tisch im Studio meine Kollegin Ramona Westhoff. Wir wollen nämlich sprechen über eine Studie der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und das ist eine PISA-Sonderauswertung zu einem großen Thema, nämlich zu dem Thema globale Kompetenz von Schülerinnen. Ramona Westhoff, globale Kompetenz, das klingt nach Weltläufigkeit, nach Fernweh. Was ist aber genau gemeint hier von der OECD?
Weltläufigkeit hängt da schon tatsächlich ein bisschen mit drin. Man könnte das anders ausdrücken, als die Studie untersucht, wie gut können die SchülerInnen über den Tellerrand schauen. Und genauer wird es in 4 Kategorien erfasst: Wie verstehen sie globale und interkulturelle Probleme? Wie sehr können sie sich in die Ansichten von anderen und die Perspektive von anderen hineinversetzen? Wie gut ist ihre interkulturelle und interpersonelle Kommunikation? Und das, worauf das am Ende hinausläuft, natürlich, wie sehr engagieren sie sich? Wie sehr endet das dann in Aktionen der Schülerinnen und Schüler?
Und wenn man jetzt die deutschen Schülerinnen und Schüler im Vergleich mit den Schülern aus anderen Ländern betrachtet, wie schneiden die Deutschen da ab?
Es gibt so ein paar Punkte, die irgendwie rausstechen, wenn man nur auf die deutschen Schülerinnen und Schüler guckt. Zum einen sind die überdurchschnittlich in ihrem Respekt für andere Kulturen, in der Akzeptanz von ImmigrantInnen und in diesem grundlegenden Verständnis von globalen Problemen. Aber gleichzeitig, und das ist ganz interessant, haben sie weniger Interesse daran, über andere Kulturen zu lernen und werden auch weniger aktiv, um die globalen Probleme dann am Ende auch zu lösen. Wobei man da dazu sagen muss, die Zahlen beziehen sich auf die PISA-Studie von 2018 und da ging Fridays for Future ja gerade erst los.
Aber es ist interessant, Herr Macho, oder? Auf der einen Seite also möchten sich die deutschen Schülerinnen und Schüler schon mit globalen Themen auseinandersetzen, aber andererseits sind sie dann doch nicht ganz so interessiert.
Ja, oder beziehungsweise war dieses Interesse dann damals vielleicht noch nicht so ausgeprägt. Ich denke, dass Fridays for Future schon eine Menge auch geändert hat und den Blick nochmal geschärft hat. Und ich auch gerade der jungen Menschen und Schülerinnen und Schüler. Und ich kann es nur aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe ja meistens mit Studierenden zu tun und nicht mit Schülerinnen und Schülern. Aber oft sind die auch gerade 18 oder 19 Jahre alt. Und da war ich immer verblüfft, wie sehr und wie hoch das Interesse auch an den interkulturellen Fragestellungen, aber auch an der eigenen Mobilität, an dem Gefühl, ich gehe jetzt zum Studieren eben in ein anderes Land, ich will auch eine andere Kultur kennenlernen, in der Faszination für diese Zusammenhänge.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Sie das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften leiten in Wien. Da kommen natürlich Menschen hin, die per se interessiert sind daran, die Welt zu erkunden und darüber nachzudenken, wie Kulturen auch zusammenleben können, oder?
Genau, ganz genau. Ja.
Und die PISA-Studie, das muss man auch noch dazu sagen, die befragt ja 15-Jährige. Und zwischen 15 und Anfang 20 passiert, glaube ich, gerade wenn man zur Uni geht, noch mal ziemlich viel, was das Engagement angeht.
Ja, davon bin ich auch überzeugt.
Wie sind dann diese Daten erhoben worden, Frau Westhoff?
Also das ist Teil der PISA-Studien, die an Schulen erfasst werden. Das heißt, die Jugendlichen machen Tests in der Schule, wie eine Klassenarbeit. Und da gibt es zum einen einen Fragebogen, der an die Lehrerinnen geschickt wird, an Eltern, an die Direktorinnen und auch die Schüler machen da selber eine Selbstauskunft in diesen Punkten, in dieser interkulturellen Kompetenz. Und dann gibt es dazu noch einen richtigen Test, so wie die Mathekompetenz oder die Lesekompetenz. Da haben aber nicht alle Länder teilgenommen. Also in Deutschland zum Beispiel gab es nur diese Selbstauskunft. An anderen Ländern haben die Schülerinnen und Schüler auch wirklich einen Fragebogen bekommen.
Gut, aber eine Selbstauskunft, muss man ja wirklich fragen, wie valide ist das? Denn man kann ja viel über sich selbst erzählen, wenn es nicht getestet wird, oder?
Ja, genau. Es wird halt gefragt, was glaubst du, wie gut kannst du dieses und jenes Problem erklären oder wie wichtig ist dir dieses und jenes?
Mhm. Ja, da würde man sich selber vielleicht ein bisschen besser einschätzen, als man tatsächlich ist, oder?
Ich nehme an, dass die vielleicht ja auch gefragt haben nach interkulturellen Kompetenzen, die zum Beispiel mit dem Spracherwerb dann zusammenhängen mögen oder mit der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und ihren ritualen, religiösen und kulturellen Kontexten.
Genau, es ging auch darum, wie sehr interessiert dich das? Und dann ist aber auch tatsächlich, wie viele Sprachen sprichst du, ist eine relevante Sache.
Finde ich auch. Mhm.
Und da ist eben rausgekommen, um das doch auch nochmal zu sagen, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler durchaus positive Haltungen den Migranten gegenüber und Migrantinnen gegenüber haben.
Genau, überdurchschnittlich.
Überdurchschnittlich.
Und selber auch so eine Art von migrantischem Bewusstsein entwickeln. Also dieses Gefühl, dass man gerne in ein Austauschjahr geht, das hat mich bei meinen Studierenden auch immer sehr beeindruckt. Ich weiß, die sind älter als 15, aber dieses Gefühl, dass sich das zwischen 1993, wo ich in Berlin begonnen habe zu unterrichten, und sagen wir mal schon den Nullerjahren doch sehr deutlich geändert haben.
Und das hat die Studie auch nochmal, das wird nochmal hervorgehoben, dass dieses Lernen und dass diese Möglichkeit, sich auszutauschen, dass das tatsächlich ein wichtiger Faktor ist, dass die Schule und die Möglichkeiten da eine große Rolle spielen.
Und dass das als Qualität geschätzt wird.
Dass das zumindest die Einstellung der Jugendlichen stark verändert.
Ja, jetzt bin ich gespannt, was die Pandemie da für Auswirkungen haben wird, Herr Mach.
Ja, da habe ich nur wahrgenommen und gehört, dass die alle sehr betroffen und traurig sind, weil die Selbstverständlichkeit, mit der man zum Beispiel vom Erasmus-Semester geht, ein Austauschjahr in den USA macht, die ist natürlich im Moment gestört.
Ja, die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in der Schule auch tatsächlich in eine andere Schule in einem anderen Land gehen wollten, können nicht gehen.
Ja, ganz genau.
Ja. Ramona Westhoff, vielen Dank für diese Informationen und danke an Thomas Macho hier im Studio. Wir müssen noch einen Preis würdigen. Der Sacharow-Preis nämlich des Europaparlaments geht in diesem Jahr an die Opposition in Belarus. Das ist jetzt sozusagen offiziell. Wir wissen, in Belarus demonstrieren die Menschen seit mehr als 2 Monaten und lassen sich nicht abschrecken, auch von den gewalttätigen Polizisten, die ihnen da entgegenkommen. Finden Sie das richtig, dass die den Sacharow-Preis bekommt, diese Opposition, Herr Macho?
Ja, das hat mich sehr gefreut, dass ich diese Nachricht jetzt gehört habe, denn das passt ja auch nochmal gut zum Thema der PISA-Studie. Wir müssen und können uns ein Stück weit einfühlen, auch in die Menschen, die dafür ihre Freiheit einstehen und kämpfen und das unter hohem Risiko.
Unter hohem Risiko. Also ich bin immer wieder voller Achtung und auch über so eine kontinuierlich lange Zeit.
Ganz genau. Ja. Ganz genau.
Was ganz anderes werden unsere Kollegen im Länderreport nach den Nachrichten als Thema haben. der BER soll eröffnen, der Flughafen Berlin-Brandenburg. Es ist ja unglaublich, aber nächste Woche soll es der Fall sein. Im Ernst, werden Sie sich freuen? Dann werden Sie, wenn Sie von Wien herbeifliegen, dort vielleicht landen.
Ich werde dann dort landen.
Ja. Und freuen Sie sich drauf?
Mir fällt der Abschied von Tegel noch ein bisschen schwer, aber ich bin neugierig. Alle neuen Erfahrungen sind schön.
Ja, also was hatten Sie an Tegel geschätzt? Die Überschaubarkeit?
Die Überschaubarkeit.
Vielleicht auch die Architektur?
Das Konzept, die Architektur und die Nähe zu meiner Wohnung.
Aha, okay, ganz pragmatische Gründe. Ja. Gut, aber dass der BER so lange nicht hat eröffnen können, also wann hätte das gefeiert werden sollen? Ich glaube, das war im Jahr 2011.
Ja.
Das heißt, es sind 9 Jahre Verspätung. Das muss man erst mal schaffen.
Das ist gewaltig,
ja. Und ich meine, das hat den Steuerzahler viel Geld gekostet.
Das hat viel Geld gekostet und es ist nach wie vor nicht ganz klar, woran es eigentlich lag, dass das solche Schwierigkeiten gab.
Ja, aber Sie lächeln trotzdem. Also der Ärger steht Ihnen jetzt nicht ins Gesicht geschrieben.
Nee. Ich war ja ganz froh, dass Sie sich so lang verschoben haben.
Verstehe. Schön, dass Sie da sind, dass Sie da waren, Herr Macho. Kommen Sie wieder und vielleicht sprechen wir beim nächsten Mal nochmal über Ihr Buch Rituale. Das ist zwar schon lange auf dem Markt, aber ich glaube, in der Pandemiezeit braucht man Rituale immer wieder.
Unbedingt. Rituale sind ein guter Tipp, um sich das Überleben in diesen schwierigen Zeiten ein bisschen zu gestalten.
Also Ritual ist jetzt Tschüss zu sagen.
Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen.